Kapitel 11 Arbeitsanalyse und Gestaltung von Simone Kauffeld und Anne Martens. Fallbeispiel: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen will die Effizienz seines Warenlagers erhöhen, da sich verschiedene Fachabteilungen beschwert haben, dringend benötigte Ersatzteile erst 2 bis 3 Tage nach Anforderung zu erhalten. In dem Warenlager werden täglich große Mengen von neuen Waren angeliefert und ebenso große Mengen an die entsprechenden Fachabteilungen weitergeleitet. Für die arbeitsanalytische Betrachtung der Begleitumstände und zur Ermittlung der Schwachstelle im Lager arbeiten verschiedene Instanzen zusammen. Herr L., der als Arbeitspsychologe in dem Produktionsunternehmen beschäftigt ist, wird als Verantwortlicher für die Durchführung der Arbeitsanalyse eingesetzt. Ein Mitglied des Betriebsrates, das vorher ebenfalls im Lager tätig war und die Prozesse dort kennt, soll Herrn L. dabei unterstützen, Schwachstellen im Arbeitsablauf zu ermitteln. Im Rahmen der Arbeitsanalyse werden verschiedene Mitarbeiter befragt. Es wird deutlich, dass die Mitarbeiter des Wareneingangs nicht genau genug instruiert werden, um einen Teil der eingehenden Waren direkt an die richtige Stelle im Lager weiterzuleiten. Dieses Problem tritt erst seit ein paar Wochen auf, nämlich seitdem ein neu unter Vertrag genommener Zulieferer veränderte Produkte liefert. Die neuen Produkte sind zudem nicht richtig deklariert, da es hierfür noch keine einheitlichen Bezeichnungen gibt. Außerdem sind die Regale im Warenlager aufgrund der erhöhten Menge an Produkten erweitert worden, was zu Lasten der Rangierbarkeit der Gabelstapler in den Gängen führt und zusätzlich Zeit kostet. Fallbeispiel Ende. Jede Arbeit beeinflusst den Menschen, ob positiv oder negativ. Schlecht gestaltete Arbeit äußert sich oft in körperlichen und psychischen Beschwerden, Leistungseinbrüchen und plötzlichen Erkrankungen der Mitarbeiter. Mehr dazu auch in Kapitel 12. Deshalb ist es wichtig, Arbeit menschengerecht zu gestalten. Dafür erforderlich sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel rechtliche Bestimmungen oder Normen, zum Beispiel Betriebsverfassungsgesetz § 75, Bildschirmarbeitsverordnung § 3 und 5, Arbeitsschutzgesetz § 3 und 4 oder die DIN-Norm zur Feststellung von Softwarequalität. Entsprechende tarifliche Vereinbarungen für Berufsgruppen und Branchen sowie Regelungen in den Betrieben. Die Voraussetzung für die Verbesserung der Arbeit ist oft eine eingehende Bestandsaufnahme zum Stand der Arbeitsbedingungen, wie sie mit arbeitsanalytischen Verfahren geleistet werden kann. Abschnitt 11.1 Arbeitsanalyse Begriffsklärung Definition: Unter Arbeitsanalyse versteht man die Gesamtheit strukturiert vorgenommener Methoden zur Erfassung und Bewertung des Prozesses der psychischen Struktur und Regulation menschlicher Arbeitstätigkeit im Zusammenhang mit ihren Bedingungen und Auswirkungen. Gegenstand der psychologischen Arbeitsanalyse ist somit die konkrete Arbeitstätigkeit als psychisch regulierte Tätigkeit eines arbeitenden Menschen. Definition Ende. Bei der Arbeitsanalyse werden in systematischer Form Informationen über die Tätigkeit eines arbeitenden Menschen gesammelt, geordnet und beurteilt, um Aussagen über die psychologisch relevanten Aspekte von Arbeitssituationen und Arbeitsaufgaben treffen zu können. Dabei wird unter anderem der Produktionsprozess erfasst, Arbeitsaufträge oder Teilschritte einer Aufgabe analysiert oder der Zeitaufwand für bestimmte Tätigkeiten bestimmt. Die Anforderungsanalyse ist eine bestimmte Form der Arbeitsanalyse, die sich mit der Beschreibung von Anforderungen der Arbeit an die Mitarbeiter und der Klärung der Frage, welche Aufgaben und Handlungen für bestimmte Arbeitstätigkeiten relevant sind, befasst. Vergleiche Matern 1983 und Uhlich 2011. Hierbei werden die Passung von Personenmerkmalen und Tätigkeitsanforderungen in den Fokus gerückt und systematisch Anforderungen an die Bewerber abgeleitet. Vergleiche Nerdinger und andere 2011. Ziele und Einsatzgebiete von Arbeitsanalysen. Die Einsatzgebiete von Arbeitsanalysen können abhängig vom Kontext und der betrachteten Organisation, Tätigkeit und des Individuums stark variieren. Sie können nach der Einführung von neuen Technologien ebenso zum Einsatz kommen wie im Vorfeld der Besetzung einer neu geschaffenen Stelle oder zum Zwecke der Überprüfung wissenschaftlicher Theorien. Zu den am häufigsten von einer Arbeitsanalyse betroffenen Kontexten zählen erstens Maßnahmen zur Arbeitsplatz- und Organisationsgestaltung sowie Ermittlung von Schwachstellen im Arbeitsablauf. Zweitens Ermittlung von Qualifikationsanforderungen und Inhalten, zum Beispiel zur Entwicklung von Trainings-, Schulungs- und Ausbildungsinhalten. Drittens Bestimmung von Eignungsanforderungen, zum Beispiel Anforderungsanalyse für Assessment Center, Arbeitsplatzbewertung, Personalauswahl. Viertens Vergleich verschiedener Arbeitstätigkeiten, zum Beispiel zur Klassifikation von Berufen, Berufsberatung, Vergleich von Positionen. Fünftens Lohn- und Gehaltsfindung. Sechstens Leistungsbeurteilung. Siebtens Abschätzung von Technikfolgen. Achtens Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Beispiel Unfallverhütung, Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen oder psychischen Belastungen. Neuntens Entwicklung von Anreizsystemen und zehntens Überprüfung wissenschaftlicher Theorien. Siehe dazu auch Ash 1988, Brennick und Levine 2002 oder Dunkel und Resch 2010. Ausführlichere Informationen finden Sie im Web-Exkurs Kontexte einer Arbeitsanalyse auf www.lehrbuch-psychologie.de. Je nach Zielsetzung und dem zu betrachtenden Kontext, zum Beispiel Art der Tätigkeit, Branche oder Analyseebene, ist der Einsatz unterschiedlicher Analyseverfahren sinnvoll. Siehe dazu Frieling und Buch 2007. Während viele Arbeitsanalyseverfahren im deutschsprachigen Raum im Rahmen der staatlich geförderten Programme zur Humanisierung des Arbeitslebens in den 70er Jahren für die industrielle Produktion entwickelt wurden, werden neuerdings entsprechende Verfahren für den Dienstleistungsbereich entwickelt. Durch die vermehrte Einführung von gruppenorientierten Arbeitsverfahren in der Industrie oder die Gesundheitsförderung in Industrie und Verwaltung sowie die Einführung von gesetzlichen Rahmenbedingungen erhöht sich laut Schübbach und Zölch 2007 die Nachfrage nach neuen Arbeitsanalyseverfahren. Dabei ist der Arbeitsanalyse oft eine Analyse der Prozesse voranzuschalten. Ablauf einer Arbeitsanalyse. Eine Arbeitsanalyse ist idealtypisch in 8 aufeinanderfolgende Schritte gegliedert. Erstens Festlegung der Untersuchungsziele. Erstens Klärung von Untersuchungsanliegen und Zielen mit dem jeweiligen Auftraggeber. Zweitens Überblick über die Gesamtorganisation und Untersuchungseinheit verschaffen, zum Beispiel Abteilung oder Produktionseinheit. Drittens Überblick über Arbeitstätigkeiten im zu untersuchenden Bereich verschaffen. Zweitens Auswahl und Anpassung der Erhebungsinstrumente. Erstens Bestimmung ausgewählter Analysemethoden und Instrumente zur Arbeitsanalyse, zum Beispiel Fragebogen oder Beobachtungsverfahren. Zweitens Anpassung des Analyseinstruments an Untersuchungskontext bzw. Schulung der Untersucher. Drittens Durchführung der Arbeitsanalyse. Erstens Durchführung einer psychologischen Aufgaben- und Tätigkeitsanalyse, zum Beispiel zur Ermittlung des Material- oder Informationsflusses, Behinderungen im Arbeitsprozess, Aufdeckung von Schwachstellen etc. Viertens Auswertung der gewonnenen Daten. Erstens erhobene Daten werden ausgewertet, Die Ergebnisse werden dokumentiert und grafisch aufbereitet. 5. Rückmeldung der Ergebnisse an die Organisation. 1. Rückmeldung der Ergebnisse an die Auftraggeber bzw. an betroffene Mitarbeiter, eventuell unter Einbezug der Verantwortlichen, zum Beispiel Management. 2. Diskussion der Ergebnisse. 6. Ableitung von Gestaltungsmaßnahmen für die Organisation. 1. Entwicklung von betrieblichen Gestaltungsmaßnahmen auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse und idealerweise Zusammenarbeit mit den betrieblichen Instanzen, die diese später umsetzen sollen. 2. Schriftliche Fixierung der Maßnahmen, um deren Umsetzung sicherzustellen. 7. Einführung und Umsetzung der Gestaltungsmaßnahmen in die Organisation. 1. Entwickelte Gestaltungsmaßnahmen werden in die Organisationseinheit oder Einheiten eingeführt und umgesetzt. 8. Evaluation der Gestaltungsmaßnahmen. 1. Evaluation der Arbeitsgestaltungsmaßnahmen nach deren Einführung. Dies kann durch eine erneute Arbeitsanalyse geschehen. Arbeitsanalyseverfahren liegt in der Regel ein theoretisches Konzept zugrunde. Die theoretische Ausrichtung des Konzeptes bestimmt den Blickwinkel auf die zu analysierende Arbeitstätigkeit, Arbeitsbedingungen und die arbeitende Person. Als die 4 bedeutendsten Ansätze des Arbeitshandelns gelten verhaltensorientierte, kognitionsorientierte, tätigkeitsorientierte und handlungsorientierte Ansätze. Mehr dazu finden Sie im WebEx-Kurs Modelle des Arbeitshandelns auf www.lehrbuch-psychologie.de. Analysemethoden. Betrachtet man Arbeitsanalysemethoden, kann generell zwischen aufgabenbezogenen und personenbezogenen Analysemethoden unterschieden werden. 1. Aufgabenbezogene Analysemethoden haben zum Ziel, Anforderungen und Ausführungsbedingungen der Arbeitstätigkeit unabhängig von der konkreten Person mittels Beobachtungen und Befragungen zu erfassen. Regulationserfordernisse, Motivationspotenziale und Bewältigungsmöglichkeiten bei der Arbeit werden unabhängig von dem arbeitenden Individuum betrachtet. Hierbei werden überwiegend Beobachtungsinterviews eingesetzt, die von geschulten Personen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser auch als situationsdiagnostisch bezeichneten Analysemethoden, Vergleiche Österreich und Wolpert 1987, dienen als Grundlage zur Bewertung der Arbeitsaufgaben und Bedingungen und der sich daraus ergebenden Tätigkeits- und Handlungserfordernisse. 2. Personenbezogene Analysemethoden stellen die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung der Arbeitenden über die Arbeitstätigkeit und ihre Ausführungsbedingungen in den Fokus. Den größten Teil dieser Verfahren stellen standardisierte Fragebögen dar. Bei der Befragung mittels personenbezogener Verfahren geht es um die Einschätzung spezifischer Arbeitsmerkmale, Aufgaben und Bedingungen. Grundsätzlich können die in der Arbeitsanalyse eingesetzten Methoden 5 verschiedenen Grundtypen zugeordnet werden: Befragung, Beobachtung, physiologische Messungen, physikalisch-chemische Messverfahren und Laborforschung. Die am meisten verwendeten Verfahren sind Befragungs- und Beobachtungsmethoden, die bei der Arbeitsanalyse kombiniert und als Beobachtungsinterview eingesetzt werden. Die Bedingungen der Arbeitsumgebung und spezifische Beanspruchungen im Arbeitskontext werden durch physikalisch-chemische und physiologische Messungen analysiert. Darüber hinaus können in Laborexperimenten die Einflüsse von verschiedenen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Lärm, auf das Verhalten bei der Arbeit und die Beanspruchung der Mitarbeiter untersucht werden. Siehe dazu Nerdinger und andere 2011. Ein Überblick. Standardisierungsgrad von Verfahren der Arbeitsanalyse. Erstens, unstandardisierte Verfahren. Erstens, vorhandene Arbeitsplatzbeschreibungen. Zweitens, freie Berichte der Stelleninhaber. Drittens, Arbeitsausführung durch den Arbeitsanalytiker selbst. Viertens, Analyse vorliegender Dokumente. Zweitens, halbstandardisierte Verfahren. Erstens, Arbeitstagebücher. Zweitens, Beobachtungsverfahren. Drittens, Methode der kritischen Ereignisse von Flanagan 1954. Drittens, standardisierte Verfahren. Erstens, Checklisten. Zweitens, Beobachtungsinterviews, zum Beispiel Tätigkeitsbewertungssystem TBS. Drittens, Fragebögen, zum Beispiel Job Diagnostic Survey. Überblick Ende. Befragungsmethoden. Befragungen werden bei der Analyse von Arbeitsinhalten, Arbeitsabläufen oder sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz eingesetzt, da einige Aspekte, zum Beispiel Anforderungen an die Informationsverarbeitung des Stelleninhabers, nur schwer von außen beobachtbar sind. In den empirischen Sozialwissenschaften gehört die Befragung zu den am häufigsten angewandten Erhebungsmethoden. Generell ist zwischen der mündlichen Befragung und der schriftlichen Befragung zu unterscheiden. Siehe dazu Bortz und Döring 2006. Erstens. Mündliche Befragungen werden in Form von Interviews durchgeführt und können in den verschiedensten Kontexten zum Einsatz kommen. Generell wird nach dem Ausmaß der Standardisierung, dem Autoritätsanspruch des Interviewers, der Art des Kontakts, der Anzahl der befragten Personen, der Anzahl der Interviewer und der Funktion des Interviews unterschieden. Zweitens, schriftliche Befragungen werden in Form von selbstständig auszufüllenden Fragebögen durchgeführt. Der Einsatz von Fragebögen wird bei der Arbeitsanalyse oft bevorzugt, da diese Methode sowohl in der Entwicklung als auch in der Anwendung sehr kostengünstig und zeitsparend ist. Zudem kann eine größere Anzahl von Mitarbeitern gleichzeitig befragt werden. Siehe Harvey 1991. Durch Befragungen können subjektive Einschätzungen der Stelleninhaber über ihre Arbeitstätigkeit, die psychische Beanspruchung oder Belastungen am Arbeitsplatz erhoben werden. Das grundlegende Problem von Befragungen ist die Beeinflussung der Ergebnisse durch sozial erwünschte Antworten. Diese entstehen immer dann, wenn der Untersuchungsteilnehmer versucht, anderen mit seinen Antworten zu gefallen bzw. ihren Erwartungen gerecht zu werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Antworttendenzen, wie zum Beispiel die Tendenz zur Mitte, die milde Tendenz oder die strenge Tendenz, die die Güte einer Befragung beeinflussen können. Für eine umfassende Arbeitsanalyse ist zusätzlich zur mündlichen oder schriftlichen Befragung eine Beobachtung der Stelleninhaber bzw. der Arbeitstätigkeit von Vorteil. Beobachtungsmethoden. Die Beobachtung ist eine aktive, zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Umwelt, die durch eine planvolle Suchhaltung bestimmt ist. Dabei ist die Beobachtung drei Selektionsprozessen unterworfen. Erstens, primäre Selektion. Nur bestimmte Reize können innerhalb einer Zeiteinheit wahrgenommen werden. Für bestimmte physikalische und chemische Reize, zum Beispiel Ultraschall oder CO2, hat der Organismus keine Sinnesorgane. Zweitens, sekundäre Selektion. Je nach Aktiviertheit der Person werden nur die für die Person interessanten Reize herausgehoben. Ein Objekt, eine Person, ein Prozess oder Ereignisablauf. Drittens, tertiäre Selektion. Erfahrungen und Erinnerungsleitung der Person beeinflussen die Beobachtung. Beobachtungen werden beispielsweise bei der Bewertung der ergonomischen Gestaltungsgüte bei Analysen des Arbeitsablaufes und des Produktionsprozesses, der Aufdeckung von Unfallursachen, der Arbeitsanforderungen, der Kommunikationsstruktur und der Auswirkung neuer Technologien auf die Arbeit der Stelleninhaber eingesetzt. Ein Überblick. Beobachtungen können direkt, indirekt oder vermittelt erfolgen. Vergleiche dazu Frieling und andere 2012. Direkte Beobachtung. Die direkte Beobachtung kann teilnehmend oder nicht teilnehmend und offen oder verdeckt erfolgen. Einige Beispiele. Erstens, teilnehmend offen. Eine Betriebspsychologin beteiligt sich zur Erkundung von Problemen im Betrieb, am Produktionsprozess und arbeitet mit. Zweitens, teilnehmend verdeckt. Ein Testkäufer beobachtet als Kunde das Verhalten eines Vertriebsmitarbeiters, auch Mystery Shopping genannt. Drittens, nicht teilnehmend offen. Der Manager eines Fußballclubs beobachtet am Rande des Fußballplatzes die Einsatzbereitschaft der Spieler. Viertens, nicht teilnehmend verdeckt. Eine Forscherin beobachtet hinter einer Einwegscheibe die Gruppeninteraktion einer Studierendengruppe. Indirekte Beobachtung. Das zu beobachtende Verhalten wird über eine Kamera festgehalten und anschließend ausgewertet. Dies ist ethisch nur vertretbar, wenn die Teilnehmer freiwillig einer Aufzeichnung zustimmen und über den Sinn der Untersuchung aufgeklärt werden. Der Vorteil ist, dass die Sequenz beliebig oft wiederholt werden kann und eine differenzierte Auswertung möglich ist. Die Beobachter können gut geschult werden und die Inter-Rater-Übereinstimmung ist leicht zu testen. Vermittelte Beobachtung. Das zu beobachtende Verhalten wird über technische Parameter erfasst, indem technische Sensoren und Rechner verwendet werden. So können zum Beispiel bei Berufskraftfahrern der Lenkwinkelausschlag, die gefahrene Geschwindigkeit sowie die Kupplung und Bremsbedienung gemessen werden. Überblick Ende. Sowohl Befragungs- als auch Beobachtungsmethoden haben als Verfahren der Arbeitsanalyse ihre Grenzen. Die Vor- und Nachteile sind in Tabelle 11.1 des gedruckten Buches veranschaulicht. Eine Kombination von Befragung und Beobachtung stellt das Beobachtungsinterview dar. Diese Methode versucht, die Nachteile von Befragungen und Beobachtungen zu kompensieren und deren Vorteile zu nutzen. Sie kombiniert eine halbstandardisierte Beobachtungssituation mit vorher festgelegten, halbstandardisierten Fragen, die an den Stelleninhaber gerichtet werden. Für die Praxis. Vorgehen bei einem Beobachtungsinterview. Nach Dunkel und anderen 1993. Erstens, den Zweck der Untersuchung am Anfang klären. Zweitens, verdeutlichen, dass es um den Arbeitsplatz und nicht die Person geht. Drittens, Feedback versprechen. Viertens, verständliche Sprache gebrauchen und keine Fachbegriffe verwenden. Fünftens, erst beobachten, auf konkrete Aspekte konzentrieren, Notizen machen, Arbeitende oder Arbeitenden zur anderen Arbeitsstelle begleiten, dann fragen, Bezug nehmen auf beobachtbare Aspekte, bei Unklarheiten nachfragen, den richtigen Moment für Unterbrechungen finden, präzise Fragen stellen, keine Bewertungen abgeben, genug Zeit für Antworten lassen. Praxisbeispiel Ende. Physiologische, physikalisch-chemische Verfahren und Laborforschung. Neben den beiden am häufigsten verwendeten Erhebungsmethoden bei der Arbeitsanalyse, Befragung und Beobachtung, können physiologische Verfahren, physikalisch-chemische Verfahren und Experimente im Labor durchgeführt werden, um Arbeitsprozesse und deren Wechselwirkungen mit dem Stelleninhaber zu untersuchen. Siehe dazu auch Tabelle 11.2 im gedruckten Buch. Verfahren der Arbeitsanalyse. Es gibt eine Vielzahl von klassischen Arbeitsanalyseverfahren im deutschen Sprachraum. Einen Überblick finden Sie im Webexkurs Überblick Arbeitsanalyseverfahren auf www.lehrbuch-psychologie.de. Arbeitsanalyseverfahren können hinsichtlich ihres Ziels, ihrer Perspektive, ihrer theoretischen Grundlage, ihrer Anwendungsspezifität, dem Anwendungsbereich, ihrer Quelle der Information, ihrer Ressourcen, ihrer Gütekriterien und Auswertungsmodalitäten klassifiziert werden. Eine detaillierte Übersicht über diese Klassifikationsaspekte bietet Tabelle 11.3 im gedruckten Buch. Zwei neuere arbeitsanalytische Verfahren sind die Timeline Job Analysis, die zur Analyse von Tätigkeiten und Kompetenzanforderungen in der Projektarbeit eingesetzt werden kann, und der Work Design Questionnaire in der deutschen Version von Stegmann und anderen 2010, ein Fragebogen, der eine Gesamtbeurteilung der Arbeitstätigkeit ermöglicht. Lesen Sie mehr zu diesen Verfahren in den Webexkursen Timeline Job Analysis nach Vastian und Work Design Questionnaire auf der Lehrbuch-Website. Sehr grob, aber pressewirksam wird seit 2007 mit dem DGB-Index Gute Arbeit einmal jährlich bundesweit die Arbeitsqualität gemessen. Im Rahmen einer Befragung werden Arbeitnehmer aus allen Regionen, Branchen, Einkommensgruppen und Beschäftigungsverhältnissen zu ihrer Arbeit befragt. Seit 2012 wird die Umfrage ausschließlich telefonisch durchgeführt und sowohl Festnetztelefone als auch Mobiltelefone werden einbezogen, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu gewährleisten. Die Beschäftigten beantworten 42 Fragen, wie zum Beispiel: Erstens, würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit für die Gesellschaft nützlich ist? Zweitens, haben Sie Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Arbeitszeit? Drittens, wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie Ihr Einkommen für angemessen? Oder viertens, können Sie Ihre Arbeit selbstständig planen und einteilen? Die Fragen werden zu 11 Kriterien und 3 Teilindizes, Ressourcen, Belastungen, Einkommen und Sicherheit, zusammengefasst. Pro Item wird eine Beurteilung vorgenommen, die aus 2 aufeinanderfolgenden Schritten besteht. Die Befragten sollen zuerst auf einer 4-stufigen Skala einordnen, inwieweit das Item ihre momentane Arbeitssituation zutreffend beschreibt. In sehr hohem Maß, in geringem Maß oder gar nicht. Sofern die Antwortkategorie in geringem Maß oder gar nicht gewählt wurde, soll im zweiten Schritt eingeschätzt werden, inwieweit dies den Befragten belastet. Wenn dies gar nicht oder in geringem Maß auftritt, wie sehr belastet sie das? Das Antwortformat für den zweiten Teil der Frage ist wiederum 4-stufig, von gar nicht über mäßig, stark bis sehr stark. Entsprechend ihrem Anteil sind dabei auch geringfügig Beschäftigte, Leiharbeitnehmer und Teilzeitbeschäftigte vertreten. Die Indexwerte signalisieren, in welchem Grad die Arbeitssituationen der Beschäftigten bundesweit, branchen- oder gruppenspezifisch oder auch in einer einzelnen Arbeitsdimension den Kriterien für gute Arbeit gerecht werden. Für mehr Informationen siehe Institut DGB Index Gute Arbeit 2013 oder auch Fuchs 2010. Die soziotechnische Systemanalyse ist ein arbeitsanalytisches Konzept, das sowohl den Menschen in seinem sozialen Umfeld als auch die technische Komponente der Arbeit mit in die Betrachtung von Arbeitskontexten einbezieht. Der Ansatzpunkt einer gemeinsamen Optimierung des sozialen und des technischen Systems wird von Emery 1967 in seinen 9 Schritten der soziotechnischen Systemanalyse umgesetzt. Siehe dazu auch Tabelle 11.4 im gedruckten Buch. Die Optimierung bezieht sich auf die Analyse und Identifikation von Problemen in der Organisation und Durchführung und umfasst sowohl das technische als auch das soziale System einer Organisation. Abschnitt 11.2 Arbeitsgestaltung Begriffsklärung Definition Zitat aus Nerdinger und andere 2011 Unter Arbeitsgestaltung werden alle technischen, organisatorischen und ergonomischen Maßnahmen verstanden, die sich auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsablaufes, der Arbeitsorganisation und der Aufgabeninhalte beziehen. Definition Ende. Ergebnisse einer umfassenden Meta-Analyse von Humphrey und Kollegen aus dem Jahr 2007 zum Thema Arbeitsgestaltung verdeutlichen, dass die Arbeitsgestaltung einen großen Einfluss auf die Einstellung und das Arbeitsverhalten von Angestellten ausübt. Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung dürfen sich dabei nicht nur auf die zugrunde liegenden psychologischen Kategorien beziehen, sondern müssen laut Frieling 1999 in gleichem Maße die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen berücksichtigen, die die Grundlage für die Arbeitstätigkeiten darstellen. Ziele und Strategien der Arbeitsgestaltung. In der Arbeitspsychologie werden häufig die vier Kriterien Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit bei der Frage, wie Arbeit gestaltet sein sollte, angeführt. Für eine ausführliche Beschreibung siehe auch Tabelle 11.5 im gedruckten Buch. Die Kriterien werden in der Regel hierarchisch gegliedert. Das heißt, vor der Betrachtung der nächsthöheren Ebene müssen zunächst die Mindestanforderungen der untergeordneten Ebene erfüllt sein. In der Praxis beziehen sich die Ziele der Arbeitsgestaltung seitens der Organisation zum Beispiel auf: erstens Qualität, Verbesserung der Produktqualität, Reduzierung von Ausschuss. Zweitens Zeit, Reduzierung der Durchlaufzeiten. Drittens Kosten, Senkung der Material- und Arbeitskosten, bessere Auslastung der Maschinen, Senkung des Krankenstandes und der Fluktuation. Viertens Gesundheit, Krankenstand reduzieren. Fünftens Motivation, Verantwortungsübernahme erhöhen. Sechstens und demografischer Wandel. Arbeit so gestalten, dass künftig auch mit 70 Jahren noch gearbeitet werden kann. Die Arbeitsgestaltung unterliegt 5 verschiedenen Strategien. Die korrektive, präventive und prospektive, differenzielle und dynamische Arbeitsgestaltung. Die verschiedenen Herangehensweisen an die Gestaltung von Arbeit werden im gedruckten Buch in Tabelle 11.6 mit ihrer jeweiligen Zielsetzung und Beispielen veranschaulicht. Arbeitsgestaltungsmaßnahmen unterliegen neben der Zuordnung zu Strategien ebenfalls der Zuordnung zu verschiedenen Zielen. Siehe dazu auch die Tabelle 11.7 des gedruckten Buches. Diese können je nach Betrachtung stark variieren. Maßnahmen der Arbeitsgestaltung. Arbeitsmittel. Arbeitsmittel sollten unter den Gesichtspunkten der Ergonomie, der Sicherheitstechnik und den möglichen Auswirkungen auf die Tätigkeitsstrukturierung, die Leistungsbindung und die Qualifikation gestaltet werden. Dabei werden besonders die Einflüsse des Arbeitsgegenstandes, der Technologie, zum Beispiel Verfahren, der Technisierung, zum Beispiel Automatisierung, und der technischen Rationalisierung, zum Beispiel schnellere Durchlaufzeiten am Fließband, berücksichtigt. Vergleiche dazu Kubitschek und Kirchner 2005. Die vermehrte Nutzung von Softwarelösungen an Büroarbeitsplätzen wirft ebenfalls die Frage auf, wie diese gestaltet sein müssen, um den Stelleninhaber in seiner Arbeit zu unterstützen. Vergleiche dazu Hercheck 2005. Die DIN ISO IEC 25500 fasst seit 2013 unter anderem die Qualitätsstandards für Softwarelösungen zusammen und bewertet diese nach Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Softwarelösungen. Im Folgenden werden einige Beispiele für Arbeitsmittel aufgezählt. Erstens, Werkzeug. Manuell betätigte und fremdenergetisch angetriebene Werkzeuge, zum Beispiel Hammer, Handwerkzeug oder Bohrmaschine, Kraftwerkzeug. Zweitens, Maschinen, zum Beispiel Presswerk, Stanze. Drittens, Fahrzeuge, zum Beispiel Gabelstapler. Viertens, Geräte, zum Beispiel Schubkarre. Fünftens, Einrichtungen, zum Beispiel Lagerregale. Sechstens, Möbel, zum Beispiel Schreibtisch. Siebtens, Hardware, zum Beispiel Computer, Smartphones. Und achtens, Software, zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme, Projektmanagement-Software. Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz sollte unter Berücksichtigung der Beanspruchung durch Körperstellung und Körperhaltung während der Arbeitsausführung gestaltet werden. Dies bedeutet, dass Aspekte der Ergonomie des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden sollten. Deshalb spricht man auch von ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung. Weiterhin sollten die individuell unterschiedlichen Körperabmessungen und die nötigen Arbeitsmittel bei der Planung des Arbeitsplatzes Beachtung finden. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005. Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung sind unter anderem: erstens, Auslegung des Arbeitsplatzes, zum Beispiel räumliche und maßliche Gestaltung der Arbeitshöhe, des Greifraumes oder des Seeraums. Zweitens, spezielle Arbeitsplätze, zum Beispiel Bildschirmarbeitsplätze, Montagearbeitsplätze. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes durch simulative Verfahren konnte in den letzten Jahren stark von der technischen Weiterentwicklung profitieren. Der folgende Exkurs Virtuelle Arbeitsplatzgestaltung veranschaulicht die virtuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen. Exkurs: Virtuelle Arbeitsplatzgestaltung. Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung wird durch virtuelle Werkzeuge in Form von digitalen Menschenmodellen unterstützt. Beispiele solcher digitalen Menschenmodelle sind Human Builder von Dassault Systems, Jack von Siemens PLM und Ramses von Human Solutions. Mithilfe dieser digitalen Menschenmodelle kann eine ergonomische Analyse und Gestaltung von Arbeitsplätzen und Produkten durchgeführt werden. Das digitale Menschenmodell wird in seinem Arbeitsplatz, zum Beispiel Gabelstapler, angemessen positioniert, indem die Körperhaltung bestimmt wird. Es können verschiedene Analysen mittels Ergonomiemethoden durchgeführt werden. Vergleiche Rössler und Lippmann 1997 sowie Spanner-Ulmer und Mühlstedt 2010. Erstens, Sichtanalyse, Ermittlung des Sehbereiches des Arbeiters. Zweitens, Erreichbarkeitsanalyse, Feststellung der Bedienbarkeit und Erreichbarkeit der Arbeitsgeräte, zum Beispiel Erlangen der Bedienhebel. Drittens, Haltungsanalyse, Untersuchung der Körperhaltung. Viertens, sowie weitere Ergonomiemethoden, Maß-, Kraft-, Zeitanalyse und Laufwegermittlung. Der große Vorteil der virtuellen Arbeitsplatzgestaltung liegt in der realen Gestaltung der Arbeitsplätze in einem Modell, in dem alle Bestandteile des Arbeitsplatzes vor der Errichtung betrachtet, analysiert und auf ihre ergonomische Funktion hin geprüft werden können. Exkurs Ende. Arbeitsumgebung. Die Arbeitsumgebung sollte so gestaltet werden, dass Gesundheitsbeeinträchtigungen oder Unfälle, Belästigungen und Störungen vermieden werden. Außerdem sollte die Arbeitsumgebung die Arbeits- und Leistungsfähigkeit unterstützen und optimale Werte für Bequemlichkeit und Behaglichkeit erzielen. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005. Im Folgenden einige Beispiele für Umgebungseinflüsse und Einrichtungen auf die Gestaltung der Arbeitsumgebung. Erstens, physikalische Umgebungseinflüsse, zum Beispiel Beleuchtung und Farben, Klima und Lüftung, Schall, also Lärm, oder mechanische Schwingungen. Zweitens, chemische Umgebungseinflüsse, zum Beispiel Stoffe und Zubereitungen, die beim Arbeitsprozess entstehen, beispielsweise als Gase, Dämpfe oder Stäube. Drittens, biologische Umgebungseinflüsse, zum Beispiel mikrobiologische Organismen wie Bakterien, Viren und Pilze. Viertens, hygienische und soziale Einrichtungen, zum Beispiel Wasch-, Umkleide- und Toilettenräume sowie Pausen- und Bereitschaftsräume. In modernen Dienstleistungsberufen, unter anderem IT-Arbeitsplätze, können sich Stelleninhaber ihre Arbeitsumgebung mehr und mehr selbst gestalten. Durch neue Technologien ist das Arbeiten von zu Hause, Homeoffice, und von unterwegs, per Smartphones, keine Seltenheit mehr. Ein ausführliches Beispiel findet sich im Webex-Kurs Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort in IT-Unternehmen auf www.lehrbuch-psychologie.de. Diese Flexibilisierung stellt die Unternehmen und den Stelleninhaber jedoch vor neue Herausforderungen im Hinblick auf Gesundheit und Work-Life-Balance. Mehr dazu auch in Kapitel 12. Aufgabengestaltung. Die Gestaltung der Aufgabe nimmt in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle ein. Im Sinne des soziotechnischen Systemansatzes, der im Abschnitt zuvor eingeführt wurde, beeinflussen sowohl das technische Teilsystem als auch das soziale Teilsystem die vom Stelleninhaber auszuführenden Aufgaben. Siehe dazu auch Abbildung 11.1 des gedruckten Buches. Das soziotechnische System wird von der Umwelt wechselseitig beeinflusst und beeinflusst diese im Gegenzug. Es werden Primäraufgaben und Sekundäraufgaben unterschieden. Die Primäraufgaben stellen hierbei die zu erledigenden Arbeitsaufträge, zum Beispiel die Produktion von Industrieketten, dar. Sekundäraufgaben sind solche Aufgaben, die zur Optimierung der Primäraufgaben beitragen. Zum Beispiel die Wartung der dazu benötigten Maschinen. Sowohl das soziale System als auch das technische System beeinflussen die Erfüllung der Primäraufgaben. Vergleiche dazu auch Ulich 2011. Der Job Diagnostic Survey von Heckman und Oldham 1975 ist ein standardisierter Fragebogen, der auf dem Job Characteristics Model aufbaut. Er wird vom Stelleninhaber selbst ausgefüllt und zur Analyse des Motivationspotenzials in der Arbeit eingesetzt. Siehe dazu auch Kauffeld und Grote 1999. Dieses Arbeitsanalyseverfahren dient sowohl zur Diagnostik bestehender Tätigkeiten als auch zur Evaluation von bereits eingeführten Maßnahmen der Arbeitsgestaltung. Vergleiche dazu Schmidt 2010. Lesen Sie mehr darüber im Webex-Kurs Job Diagnostic Survey auf www.lehrbuch-psychologie.de. Aufbauend auf dem Stand arbeitswissenschaftlicher und psychologischer Erkenntnisse zur humanen Arbeitsgestaltung wurde die DIN EN ISO 9241 Teil 2 formuliert. Danach sind Arbeitsaufgaben gut gestaltet, wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen. Erstens, Benutzerorientierung. Die Erfahrungen und Fähigkeiten der Beschäftigten werden berücksichtigt, zum Beispiel indem den Beschäftigten, soweit es geht, selbst überlassen bleibt, wie sie ihre Arbeit ausführen. Zweitens, Anforderungsvielfalt. Die Entfaltung unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten werden gestattet. Zum Beispiel täglich oder mindestens mehrmals wöchentlich wechseln sich Arbeiten mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Anforderungen ab. Tätigkeiten mit Bildschirmnutzung und handschriftliches Arbeiten. Lesen, nachschlagen, Konzepte erstellen, sortieren etc. Oder sitzende und stehende Körperhaltung sowie Bewegung. Drittens, Ganzheitlichkeit. Die Arbeitsaufgaben ermöglichen Arbeitsschritte von der Planung bis zur Kontrolle, zum Beispiel die selbstständige Wahl des Bearbeitungsweges, in dem über verwendete Arbeitsmittel und Reihenfolge der Arbeitsschritte entschieden werden kann. Oder das selbstständige Abstimmen mit vor- und nachgelagerten Arbeitsbereichen oder das selbstständige Überprüfen der Arbeitsresultate, zum Beispiel durch eigene Kundenkontakte oder durch Präsentation der Ergebnisse. Viertens, Bedeutsamkeit. Der Arbeitende sollte einen Beitrag am Gesamten erkennen. Fünftens, angemessener Handlungsspielraum. Zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, eine Situation entsprechend den eigenen Vorstellungen zu beeinflussen, beispielsweise das Arbeitstempo je nach Tagesform zu variieren, Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, in störungsfreien Zeiten zu erledigen. Sechstens, ausreichende Rückmeldung. Zum Beispiel durch Vorgesetzte und Kollegen über die Qualität der Arbeit. Siebtens, Nutzung vorhandener Fertigkeiten und Entwicklung. Zum Beispiel, indem die Arbeit stets neue Herausforderungen bietet, bei denen die Beschäftigten ihre vorhandenen Qualifikationen umfassend nutzen, sich aber auch neue Kenntnisse aneignen können. Beispielsweise beim Einsatz neuer Techniken und Arbeitsverfahren oder bei neuen Kundenkontakten. Arbeitsstrukturierung. Die Arbeitsstrukturierung beschäftigt sich damit, einem Arbeitsplatz bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zuzuweisen. Diese können von der Wartung und Pflege von Maschinen bis hin zur Abstimmung neuer Arbeitsaufgaben mit Kollegen und Vorgesetzten führen. Siehe dazu Kubitschek und Kirchner 2005. Die drei Dimensionen Tätigkeitsspielraum, Entscheidungs- und Kontrollspielraum sowie Kooperationsspielraum bilden hierbei gemeinsam den Handlungsspielraum des Stelleninhabers bei seiner täglichen Arbeit. Die moderne Arbeitsstrukturierung bedient sich Methoden wie dem Arbeitswechsel, Job Rotation, der Arbeitserweiterung, Job Enlargement und der Arbeitsbereicherung, Job Enrichment, die nachfolgend eingehender erklärt werden. Durch Arbeitswechsel, Job Rotation, werden die Mitarbeiter durch Lernen am Arbeitsplatz qualifiziert und die Weitergabe von Wissen wird gezielt gefördert. Mitarbeiter wechseln hierbei systematisch und geplant ihre Aufgaben. Siehe dazu Sonntag und Stegmeier 2007. Primäre Ziele sind, Kompetenzen der Mitarbeiter zu erweitern, Monotonie im Arbeitsalltag zu vermeiden und einseitige Arbeitsbelastungen zu verringern. Ein allgemeines Beispiel für Job Rotation im Bereich der Fertigung ist, den Mitarbeiter während einer Schicht bis zu 4 verschiedenartige Montagearbeiten ableisten zu lassen, um die Belastung durch zum Beispiel einseitige Körperhaltung zu verringern. Job Rotation kann aber auch dazu dienen, unternehmensintern Führungskräftenachwuchs, zum Beispiel durch Trainee-Programme, heranzuziehen oder Auszubildende an zukünftige Aufgaben heranzuführen. Aber auch langjährige Mitarbeiter können durch Job Rotation aktiv in den Prozess der Weitergabe von Wissen eingebunden werden. Siehe dazu auch Abbildung 11.2 des gedruckten Buches. Das Prinzip der Arbeitserweiterung, Job Enlargement, kann laut Uhlig 2011 als horizontale Aufgabenerweiterung angesehen werden. Es beinhaltet die Ausweitung eines Jobprofils auf neue und zusätzliche Tätigkeitsbereiche. Sie wird daher von Sonntag und Stegmeier 2007 auch als quantitative Erweiterung der Arbeitstätigkeit bezeichnet. Die zusätzliche Arbeitsbelastung kann von einzelnen Stelleninhabern jedoch als negativ betrachtet werden, wohingegen andere Mitarbeiter es schätzen, dass die Möglichkeit besteht, sich zusätzliche Fähigkeiten anzueignen. Studien haben gezeigt, dass bei richtigem Einsatz der Arbeitserweiterung die Arbeitszufriedenheit steigt. Siehe dazu Campion und McClelland 1991. Die horizontale Aufgabenerweiterung betrifft vorwiegend die Ablauforganisation, die in Kapitel 3 besprochen wurde. Ein allgemeines Beispiel für Job Enlargement im Tätigkeitsbereich Einkauf ist, einem Mitarbeiter, der bisher nur Bestellungen schreibt, zusätzlich zu übertragen, Angebote einzuholen und Daten zu aktualisieren. Das Prinzip der Arbeitsbereicherung, Job Enrichment, stellt die inhaltliche Vergrößerung des Arbeitsfeldes dar und kann als vertikale Aufgabenerweiterung angesehen werden. Siehe dazu auch Abbildung 11.4 des gedruckten Buches. Es werden Planungs-, Kontroll- und Entscheidungskompetenzen in die Arbeitsaufgabe integriert, die vorher von hierarchisch höheren Stellen wahrgenommen wurden. Sie beinhaltet daher die qualitative Erweiterung der Arbeit. Durch die Bereicherung der Arbeitsinhalte wird der Handlungsspielraum des arbeitenden Individuums vergrößert. Die vertikale Aufgabenerweiterung betrifft nicht nur die Ablauforganisation, sondern auch die Aufbauorganisation. Durch die Integration solcher Konzepte in die Aufbauorganisation kann die Überwindung des tayloristischen Prinzips der strikten Trennung von Hand- und Kopfarbeit erreicht werden, was zu einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung führen kann. Neuere Ansätze beschreiben zudem das Jobcrafting als Arbeitsgestaltungsmaßnahme, vergleiche Timms und andere 2013. Die Arbeit kann nach diesem Ansatz vom Stelleninhaber sowohl auf Aufgabenebene als auch auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene erweitert, modelliert und somit gestaltet werden. Eine Büroangestellte, die am Empfang arbeitet, kann beispielsweise ihren Aufgabenbereich eigeninitiativ erweitern, indem sie ebenfalls die Reisebuchungen für ihr Unternehmen übernimmt. Hiermit zeigt sie ihrem Vorgesetzten, dass sie weitere kaufmännische Fähigkeiten besitzt und er sie somit auch in anderen Bereichen gewinnbringend einsetzen kann. Die Büroangestellte gibt ihre Arbeit durch die Übernahme von anderen Aufgaben eine andere Ausrichtung. Jobcrafting kann somit die quantitative und qualitative Erweiterung und Modulierung von Arbeit bedeuten, muss jedoch nicht zwingend den Handlungsspielraum des arbeitenden Individuums vergrößern. Ziel des arbeitenden Individuums ist in jedem Fall die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit.